Folie. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, was da gesagt ist, im 2. Mose 20, 13 bis 17, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. 3. Mose 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Ihr Lieben, im Destiny-Finder-Prozess habe ich beim sogenannten Dienstgabenprofil als stärkstes den Lehrer und den Hirten. Bei Destiny-Finder gehen wir davon aus, dass alle, und zwar wirklich alle, die gesamten 5 Dienstgaben haben, so wie sie im Epheserbrief im 4. Kapitel Vers 11 beschrieben sind. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Jesus hatte alle 5 dieser Gaben in vollem Umfang. Alles bis zum Anschlag. Ja? Wir Nachfolger haben unterschiedliche Profile. Und das ist gut so, damit wir nicht überheblich werden, sondern dass wir verstehen, dass wir die jeweils anderen zu unserer Ergänzung brauchen. In Epheser 4 geht es weiter mit dadurch, also durch diese 5 Dienstgaben, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ich habe, wie gesagt, Pastor und Lehrer als gleich starke, stärkste Dienstgaben und danach kommt dann Apostel und Prophet und Evangelist. Wenn man sich das Profil der Hirten oder Pastoren anguckt, dann steht da bei Destiny Finder unter anderem zusammenfassend Folgendes. Du hast die Hirtengabe und du bist deshalb am meisten erfüllt und zufrieden, wenn die Menschen unter deinem Einfluss persönliches Wachstum erfahren, wenn sie Heilung empfangen, in ihrem Glauben wachsen und sich gegenseitig dienen. Dein Wunsch ist es, dass die Menschen, für die du verantwortlich bist, auf gesunde Weise verbunden sind. Dein Fokus liegt auf innerer Transformation anstatt auf äußerem Anschein. Hirtenpersonen kümmern sich darum, dass für Menschen gesorgt wird, sie verstanden werden, ihnen zugehört wird und sie angenommen sind. Die Qualität der Gemeinschaft ist für dich am wichtigsten und deine Mentalität ist, liebt einander einfach. Mit dieser Beschreibung kann ich mich durchaus eins machen und wer mich ein bisschen kennt, wird vielleicht auch sagen, ja, das haben wir schon mal gemerkt, dass das bei dir die Mentalität ist. An der Liebe zueinander sollen wir erkannt werden und wenn wir lieben, erfüllen wir das Gesetz. Meine Hirtinnen-Mentalität hört das sehr deutlich und sagt, liebt einander doch einfach. Aber so einfach ist das eben gar nicht. Ich meine, mich muss man natürlich lieben, ja? Ich bin doch sowas von nett und hilfsbereit und zugewandt und überhaupt. Also wenn einer liebenswert ist, dann ich, oder? Eben nicht. Erstens findet mich gar nicht jeder so nett oder sympathisch. Und zweitens, und das ist viel wichtiger, bin ich nicht liebenswert, weil ich hilfsbereit oder nett oder sympathisch oder sonst irgendwas bin, sondern ich bin liebenswert, weil Gott mich liebt. Und das gilt natürlich für jeden von uns. Wir sind von Gott geliebt, gewollt und erschaffen und deshalb sind wir liebenswert. Wir können das manchmal gar nicht so annehmen, dass Gott uns wirklich liebt, weil wir uns selber gar nicht so liebenswert finden. Aber tatsächlich ist das der Dreh- und Angelpunkt. Weil Gott uns liebt, sind wir liebenswert. Und jetzt kommt aber wieder diese Spannung rein. Einerseits müssen wir nichts tun, nichts Besonderes sein, um von Gott geliebt zu werden. Er kannte uns schon, als wir noch im Mutterleib waren. Er hat über unserem Leben gesungen und war schon immer bei uns, auch wenn wir es nicht wussten. Und er hat uns angenommen, als wir noch wie der verlorene Sohn nach Schweinestall stanken und vielleicht wirklich nicht besonders liebenswert, dafür aber umso vergebungsbedürftiger waren. Das ist das eine. Andererseits lässt Gott uns aber nicht so, wie wir sind, sondern hilft uns, den Schweinestallgeruch loszuwerden und wieder als Kinder und Erben des Allerhöchsten durchs Leben zu gehen. Wenn wir den Tod von Jesus am Kreuz und seine Wiederauferstehung für uns annehmen, dann sind wir geheiligt, weil unsere Beziehung zu Gott Vater wieder heil ist. Er sieht uns als perfekt an, weil wir das Perfekte von Jesus bekommen haben. Aber wir haben trotzdem die Aufgabe, in unserer Heiligung zu wachsen. Dadurch werden wir nicht liebenswerter, denn wert, geliebt zu werden, sind wir schon die ganze Zeit. Aber wir werden liebevoller. Je heiliger wir werden, desto liebevoller sind wir. Und je liebevoller ich bin, desto liebenswerter finde ich meine Mitmenschen. Wie liebenswert ich meine Mitmenschen finde, das liegt unter anderem daran, wie sehr ich es schaffe, Gottes Perspektive auf sie zu bekommen. Besonders auch auf meine Geschwister im Herrn. Es ist ganz wichtig, dass jeder von uns daran arbeitet, heiliger, das heißt liebevoller zu werden. Warum? Weil uns nur die Liebe wirklich verändert. Uns selbst und die Menschen um uns herum. Jesus hat die Menschen zurechtgeliebt. Er hat sie zum Vater hingeliebt oder wieder zu Gott Vater zurückgeliebt. Alles andere hätte auf Dauer nicht funktioniert. Das war ja schon viele hundert Jahre versucht worden, Menschen durch das Gesetz zu Gott zu bringen, Menschen durch Angst und Drohungen zu Gott zu bringen. Das funktioniert alles, aber immer nur eine kurze Weile. Irgendwann halten wir den Druck, den das ausübt, nicht mehr aus und dann sind wir doch wieder beim Alten. Wir rebellieren und sagen uns jetzt erst recht, wenn ich es sowieso nicht schaffe, alles richtig zu machen, dann kann ich auch gleich mit Genuss sündigen. Wer das gut kennt oder versteht, das sind Suchtkranke. Wer aus dem eigenen Willen und aus eigener Kraft versucht, abstinent zu sein, der wird über kurz oder lang scheitern. Das 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker ist deshalb ein spirituelles Programm. Bereits im zweiten Schritt heißt es, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Von Gott ist dann im 3., 5., 6., 7., 9. und 11. Schritt die Rede, also in über der Hälfte der Schritte. Der 12. und letzte Schritt lautet dann, nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an Alkoholiker weiterzugeben und unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten. Nur wenn es zu einem spirituellen Erwachen gekommen ist, können Alkoholiker trocken bleiben. Sonst sind sie, wie die AA es ausdrücken, mit der Faust in der Tasche trocken. Das heißt, sie sind immer angespannt, immer unter dem Druck, nicht trinken zu dürfen, obwohl sie es eigentlich immer noch wollen. Das hält man nicht lange aus. Wenn ich aber von Gott geheilt werde, dann ist es sehr viel leichter, trocken zu bleiben. Es ist für die meisten nicht so, dass sie irgendwann wieder kontrolliert Alkohol trinken können, aber es fällt ihnen leicht, auf Alkohol zu verzichten. Sie können entspannt durchs Leben gehen und für die Tage, wo es doch mal wieder nicht leicht fällt, haben sie Maßnahmen an der Hand, mit denen sie sich vor einem Rückfall schützen können. Zurück zu unserem Thema. Wir können nur liebevoller werden, wenn wir uns von Gott, von seinem Heiligen Geist lieben lassen. Nur so kann ich Gottes Perspektive bekommen. Dafür muss ich aber auch ein Stück zu meiner Heiligung beitragen. Es geht also einerseits nur passiv, weil Gott uns seine Liebe schenkt, aber wir müssen uns Gott auch aktiv hinhalten und ihm unser Leben immer wieder anvertrauen, damit er uns beschenken kann. Bei den AA ist das der dritte Schritt, der immer wieder gegangen werden muss. Wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Ich kapituliere, ich gebe mein Leben für Gott auf und lasse ihn mein Leben bestimmen. Das ist Christsein pur. Und das tue ich am besten täglich, um ein erfülltes Leben zu führen, das beste Leben zu haben, das möglich ist. Vielleicht nicht frei von Krankheit, Versagen oder schwierigen Umständen, aber ein erfülltes Leben mit einer großen Hoffnung. Gestern habe ich im englischen Theater das Stück Shirley Valentine von Willie Russell gesehen. Da gab es einiges zum Nachdenken. Es ging um das ungenutzte Leben, von dem es so viel gibt. Und unter anderem sagt Shirley, wenn einen jemand mag, wirklich mag, dann wächst da was in einem und man bekommt das Gefühl, dass alles die richtige Richtung kriegt. Im Original war das natürlich besser ausgedrückt. Aber ich empfinde eine tiefe Wahrheit darin und es ist genau das, was Jesus in uns anspricht. Wenn wir wirklich geliebt werden, dann wächst etwas in uns und es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, das haben wir alle schon erfahren, als wir uns bekehrt haben. Aber für viele von uns liegt die Bekehrung schon lange zurück und es reicht nicht für das ganze Leben, diese Liebe einmal erfahren zu haben. Wir brauchen immer wieder Gottes Liebeserklärung, damit wir in der Liebe bleiben können. So leicht ist es sonst nicht, das umzusetzen, wenn jemand sagt, liebt euch doch einfach. Was ist also mein Part in dem Ganzen? Wie kann ich liebevoller werden? Wenn mein Job als Christ ist, Nachfolger für Jesus zu gewinnen, dann muss ich die Menschen so zu Gott Vater zurücklieben können, wie Jesus es getan hat, bevor er ans Kreuz genagelt wurde. Denn im Johannesevangelium in Kapitel 15 lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, machst du noch mal eine Folie? Okay. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Und ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das gipfelt dann in Vers 17 mit den Worten, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Dieses Gebot können wir aber nur einhalten, wenn wir in der Liebe von Jesus bleiben. Wie machen wir das? Mach's mal die nächste Folie, Jan. Wie können wir in der Liebe bleiben, um selbst liebevoller zu werden? Es gibt verschiedene Wege, die vielleicht auch parallel gegangen werden müssen. Und die Liste, die ihr hier seht, die ist nicht erschöpfend. Ja, da gibt es noch ganz viel mehr, aber das sind die Dinge, über die ich heute sprechen werde. Ein wichtiger Weg ist die sogenannte stille Zeit. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass wir die ganze Zeit still sein müssen. Aber Gott sollte eine Chance haben, zu Wort zu kommen. Wenn ich erstmal 5 Lobpreislieder schmettern muss, damit ich für Gottes Reden offen bin, dann ist das total okay. Aber es muss diesen Moment der Stille geben, in dem Gott reden kann. Die stille Zeit kann aber auch wirklich sehr still sein, indem ich mich hinsetze, die Augen schließe und die Hände öffne und wirklich mindestens eine Viertelstunde lang versuche, nichts zu denken und Gott sprechen zu lassen. Da man nicht so einfach alle Gedanken abstellen kann, sollte man sich entscheiden, in dieser Viertelstunde die Gedanken, die kommen, keine Rolle spielen zu lassen. Außer der klassischen stillen Zeit gibt es andere Möglichkeiten, Gottes Liebe zu empfangen. Eine Person aus unserer Gemeinde hat mal gesagt, dass sie morgens, bevor sie aufsteht, sich erst einmal von Gott lieben lässt. Einfach ein paar Minuten lang sich von Gott Liebesdinge ins Ohr flüstern lassen. Darauf kann man den ganzen Tag wieder zurückgreifen. Johannes Hartl beschreibt es so, dass es wie ein süßes Geheimnis ist, wenn man immer wieder daran denkt, dass man diese Liebeserklärung von Gott bekommen hat. Den ganzen Tag kann ich mich daran freuen, dass ich geliebt werde. Und ihr wisst hoffentlich alle noch, wie es sich anfühlt, wenn man verliebt ist und diese Liebe erwidert ist, wird. Da könnte man doch die ganze Welt umarmen, oder? Da ist alles schön und nichts kann eins kleinkriegen. Nichts ist wichtiger als dieses wunderbare Gefühl. Da habe ich plötzlich Liebe für alle möglichen Menschen. Den Obdachlosen, die rumänische Bettlerin, den nervigen Chef, wen auch immer. Alle sollen an meinem Liebesglück teilhaben. Das gilt es wieder zu gewinnen. Diese Liebe Gottes, diese erste Liebe. Eine weitere Sache, die wir tun können, vielleicht sogar müssen, ist immer wieder Inventur in unserem Inneren zu machen. Es soll nicht um ständige Selbstzweifel gehen oder gar um Selbstgeißelung oder so, ganz bestimmt nicht. Aber wir müssen darüber nachdenken, ob wir in bestimmten Situationen immer wieder lieblos handeln und dann Buße tun. Bin ich aus unverheilten Verletzungen heraus immer mal wieder unsensibel für die Bedürfnisse anderer oder aus anderen Gründen? Was sind die Atomknöpfe, die mich regelmäßig in die Luft gehen lassen? Habe ich grundsätzlich ein eher aufbrausendes Temperament? Ich kann mir von Gottes Heiligem Geist zeigen lassen, wo ich ungerecht war, unsensibel, egoistisch, was auch immer. Manche Sachen passieren mir vielleicht häufiger, andere selten. Dennoch sind es Lieblosigkeiten, die es ans Kreuz zu bringen gilt. Ich kann und darf Gott all das hinhalten und ihn bitten, zu heilen oder zu läutern, damit andere keinen Anstoß an mir nehmen. Meditation ist eine weitere Technik, mit der ich in Gottes Liebe bleiben kann. Alle aufmunternden Verse, alle Verheißungen der Bibel sind geeignet, um sie als Worte zur Meditation zu verwenden. Als Anleitung ist besonders der Vers 8 aus dem 4. Kapitel des Briefs an die Philippa geeignet. Da steht, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. In der Gute-Nachricht-Bibel wird der Vers so übersetzt. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Wenn wir über diese Dinge nachdenken, dann haben wir gar keine Zeit, über andere Dinge nachzudenken und wir sind ganz und gar in der Perspektive Gottes und nicht in der des Widersachers. Eine der Tugenden, über die wir nachdenken sollten, ist die Besonnenheit. Sie gilt es besonders zu kultivieren. Je besonnener wir sind, desto weniger lieblos sind wir nämlich wahrscheinlich. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Die Bibel spricht an vielen Stellen von Besonnenheit. Sie ist zum Beispiel eine Geistesfrucht. Denn Synonyme für Besonnenheit sind Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, Selbstregulation, Selbstbeherrschung oder auch Bedächtigkeit. Im zweiten Brief an Timotheus schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Xenophon, wie auch immer er ausgesprochen wird, ein antiker griechischer Politiker, Feldherr und Schriftsteller und ein Schüler von Sokrates hat gesagt, alle guten Anlagen bedürfen nach meiner Meinung der Übung, die Besonnenheit aber ganz besonders. und Charles Caleb Colton, ein englischer Geistlicher und Schriftsteller, nannte die Besonnenheit die unzertrennliche Begleiterin der Weisheit. Ihr wisst ja, dass ich ein Serienjunkie bin, aber dass ich auch immer mal wieder etwas aus diesen Serien mitnehme, vor allem wenn es etwas kitschiger zugeht. Und so habe ich mal eine Weile, schon ewig her, Dr. Quinn Medicine Woman geguckt. Ja? Und es hat mich immer beeindruckt, dass Dr. Quinn und ihr Mann in kritischen, auch oft gefährlichen und manchmal sehr ungerechten Situationen nicht sofort eingegriffen haben, sondern sie haben immer gut beobachtet, was passiert ist. Dann haben sie in Ruhe überlegt, was zu tun ist. Ich denke, sie haben auch gebetet. Und das hat manchmal bedeutet, dass geliebte Menschen zum Beispiel ungerechterweise ein paar Tage im Gefängnis zubringen mussten oder irgendwie sowas. Aber sie sind immer dann in Ruhe und bedächtig an die Situation herangegangen und haben die gute Lösung gefunden. Die erreicht, dass es wirklich gut ist. Und das war eine liebevolle, eine transformierende Lösung, die andere etwas gelehrt hat. Wie gesagt, kitschiger Film. Aber ich habe dort Vorbilder in Sachen liebevollem Umgang wahrgenommen. Ich selbst muss weiterhin daran arbeiten, besonnener zu sein, wenn ich spreche. Im Handeln bin ich meist nicht zu impulsiv. Aber beim Reden denke ich oft, dass ich eine Antwort haben muss, und zwar sofort. Da würde mir mehr Besonnenheit guttun, weil es dann nicht so oft zu Missverständnissen käme und ich andere seltener verletzen würde. Also was ich mir vornehme, ist, mit Gottes Hilfe einfach mal die Klappe zu halten. Ja. Und das Schöne ist, mein Psychologiewissen hilft mir dabei. Man kann sich sogenannte Wenn-Dann-Pläne machen und dadurch Verhalten automatisieren. Und man überlegt sich einfach eine Wenn-Situation. Ja, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, dann will ich in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Und da könnte ich mir zum Beispiel sagen, wenn ich merke, ich bin unter Druck, jetzt sofort eine Antwort zu geben, dann sage ich, ich muss noch mal nachdenken, ich komme auf dich zurück. Ja, einfach als Plan, um besonnener zu werden. Es ist lebenslange Arbeit, lebenslanges Üben und lebenslanges Lernen erforderlich, um in der Heiligung voranzukommen. Lasst uns das aus dem Bewusstsein heraus, dass wir liebenswert und geliebt sind, daran arbeiten, immer liebevoller zu werden, und lasst uns besonnen sein. Amen.